Guten Morgen zusammen. Es ist im Großen und Ganzen eigentlich alles gesagt. Und ich werde aus meiner Perspektive nochmal ein Amen dazu sprechen. Der Titel meiner Predigt lautet Der Weg nach Emmaus. Und es geht um das Herz Jesu und der Weg, wie er unsere Herzen erreicht. Und ich glaube, dass Jesus dabei ist, uns zu begegnen und zu berühren in diesem Gottesdienst, dass er hier ist, dass er unsere Herzen beleben möchte, dass er uns ein Verständnis, ein größeres Verständnis seiner Schriften geben will und uns tiefer in eine persönliche und authentische Beziehung zu sich selbst ziehen möchte. Den Text, den wir heute gemeinsam durchgehen, steht in Lukas 24, die Verse 13 bis 36. Und thematisch passt das ziemlich gut in diese Zeit, weil dieser Bibelabschnitt offenbart Begegnungen, die Jesus mit seinen Jüngern, mit den Menschen hatte, zwischen Karfreitag, Ostersonntag und seiner Himmelfahrt, da wo wir uns quasi zeitlich in unserem Kalender auch befinden. Und ich möchte auch nochmal beten für mich selber, aber auch für euch. Du sagst in deinem Wort, Jesus, was kein Auge gesehen, was kein Ohr gehört und was in keines Menschen Herz gekommen ist, was du denen bereitet hast, die dich lieben. Uns aber hast du es geoffenbart durch den Heiligen Geist. Denn der Heilige Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Und das ist mein Gebet für uns, für mich heute, dass du uns tiefer hineinführst, dich zu erkennen, dass du unsere Herzen belebst, dass du die Glut in unseren Herzen, dass du sie neu anfachst und dass du den Raum unseres Verständnisses über dein Reich, über dich heute erweiterst. Amen. Ich habe in drei Abschnitte gegliedert. Der erste Abschnitt beschäftigt sich mit dem Hintergrund, der ist relativ kurz. Dann haben wir den Weg nach Emmaus und dann haben wir tatsächlich noch eine Rückkehr. Der Weg damals nach Emmaus von Jerusalem ist circa 11 Kilometer, 2 Stunden und wir nehmen uns jetzt ungefähr eine halbe Stunde Zeit dafür. Also es wird schnell gehen, aber ihr werdet alle folgen können und ich lade euch auch ein, wer möchte dann sich auch noch mit auf dem Rückweg zu begleiten. Der Hintergrund, in dem die Ereignisse waren, war die Hinrichtung und der Tod, das Begräbnis Jesus Christus, des Sohnes Gottes. Jesus wurde durch die religiösen und politischen Führer seiner Zeit angeklagt, bestraft, verurteilt, hingerichtet. Kreuzigung als Gotteslästerer und als Staatsfeind. Ein Großteil seiner Jünger waren auf der Flucht und hatten sich versteckt und es herrschte eine Atmosphäre von Angst, von Trauer und Wut und Bedrückung. Ein einflussreicher Politiker, ein Ratsherr, hat Pilatus um den Leichnam gebeten, ihn beizusetzen und zusammen mit ein paar Jüngeren haben sie den Leichnam dann in eine Grabhöhle beigesetzt. Jesus Christus ist tot, das Grab ist verschlossen, es ist aus und vorbei. Karfreitag. Ostersonntag sind wir weiterhin Zeugen einer Beisetzung. Im Schmerz der Trauer gehen die Jüngeren zum Grab, um den Leichnam zu salben. Das Grab ist leer. Der Stein wurde weggerollt. Und es ist eine Verwirrung unter den Jüngeren. Sie erleben eine übernatürliche Erscheinung von Engeln, die zu ihnen sprechen und sagen, die Jüngeren an die Worte Jesu erinnern und sagen, Jesus ist nicht hier, er ist auferstanden und er lebt. Die Frauen erinnern sich an die Worte Jesu, gehen zu den Aposteln, zu den Jüngern zurück und erzählen, was sie erlebt haben. Die Reaktion dort war Geschwätz, sind Märchen, Fassungslosigkeit und sie glaubten ihnen nicht. Der Weg nach Emmaus. Ich lese aus Lukas 24, Vers 13. Der Weg, da werde ich immer ein bisschen Bibeltext lesen, auslegen. Und so gehen wir dann voran. Das ist quasi der rote Faden. Und siehe, zwei von ihnen gingen an diesem Tag nach einem Dorf mit Namen Emmaus, 60 Stadien von Jerusalem entfernt. Und sie unterhielten sich miteinander über dies alles, was sich zugetragen hatte. Wir sehen zwei Männer, die sich aus dieser Gruppe der Jünger lösen, die Gemeinschaft verlassen und den Ort des Geschehens, Jerusalem, den Ort des Schmerzens und auf ihren eigenen Weg gehen. Ein circa zweistündiger Fußweg liegt vor ihnen, auf dem sie sich austauschen über das, was geschehen war, um dann nach 11 Kilometern circa das Ziel, einen Ort mit Namen Emmaus, zu erreichen. Und dieser Ort hat Bedeutung. Der Name Emmaus wird übersetzt als heiße Quellen. Ich persönlich glaube, dass die Jünger einfach Abstand gesucht haben von dem, was sie erlebt hatten, etwas suchten, um ihre tiefe Bedürftigkeit zu begegnen und den inneren Schmerz zu stillen. Vielleicht war es in den Herzen kalt und trocken und heiße Quellen war genau das, was sie brauchten. Und meine Predigt ist quasi eine Einladung an uns alle, im Verlauf der Predigt, im Verlauf des Gottesdienstes, mit mir auf einen eigenen inneren Herzensweg zu gehen, wie ich schon sagte, Gott zu begegnen und verändert zu leben. Ab Vers 15. Und es geschah, während sie sich unterhielten und miteinander überlegten, dass sich Jesus selbst nahte und mit ihnen ging. Aber ihre Augen wurden gehalten, so dass sie ihn nicht erkannten. Er sprach aber zu ihnen. Jesus geht seinen Jüngern nach und spricht zu ihnen. Für mich ist das ein tiefer Ausdruck seiner Verbundenheit, seiner Liebe zu den Jüngern. Aber ich denke, wir finden auch am Ende des Lukas-Evangeliums eine Idee, warum Jesus das getan hat. In Lukas 24, 49 lesen wir, dass Jesus zu seinen Jüngern sagt, und siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch. Ihr aber bleibt in der Stadt, bis ihr bekleidet werdet mit Kraft aus der Höhe. Und ich sehe dort zwei Elemente. Das eine Element ist die Gemeinschaft, in die Jesus seine Jünger zurückruft. Und das andere Element ist tatsächlich ein strategischer Ort, Jerusalem. Die Jünger sind dabei, sich zu verlaufen. Und Jesus ist derselbe gestern, heute in dieser Geschichte, aber auch heute hier in Jerusalem, in Bergedorf, der gekommen ist, um zu suchen und zu retten, was sich verloren hat, beziehungsweise Klammer auf, was sich verlaufen hat. Und will, dass die Jünger in Gemeinschaft den Heiligen Geist und Kraft empfangen. Ab Vers 17. Er sprach aber zu ihnen, was sind das für Reden, die ihr im Gehen miteinander wechselt? Und sie blieben niedergeschlagen stehen Für uns heute ist es ganz klar, Gott ist in Jesus, Jesus ist ganz Mensch und ganz Gott, aber in dieser Situation des Nichterkennens ist er für die Jünger ein Fremder. Und ihr müsst euch vorstellen, wir sind auf dem Weg, du bist auf dem Weg von einer Trauerfeier nach Hause und da kommt ein Fremder, geht mit dir, geht mit euch und fragt euch, über was redet ihr? Ich finde diese Situation schon ziemlich skurril oder krass. Und ich wüsste möglicherweise, wie ich diesem Fremden begegnen würde. Und die Reaktion der Jünger, die Antwort darauf auf seine Frage war Niedergeschlagenheit. Wir wissen, Jesus ist ganz Gott und ganz Mensch. Und wenn der allwissende Gott uns Menschen eine Frage stellt, dann wird es ihm wohl nicht an Informationen mangeln. Ist zumindest meine Idee dazu. Und ich glaube, dass es Jesus darum ging, dass es Gott darum geht, eine Herzensverbindung zu den Menschen, eine Herzensverbindung zu den Jüngern dort herzustellen. Nicht die Information zuallererst, sondern die Verbindung. Vers 18. Einer aber mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm: Bist du der Einzige, der in Jerusalem weilt und nicht weiß, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Und er sprach zu ihnen: Was denn? Genau, ich habe auch geschmunzelt. Das ist, irgendwie muss das göttlicher Humor sein. Auf der einen Seite haben wir den allwissenden Gott, auf der anderen Seite haben wir den Menschen, der im Zentrum all dessen stand, was zu der Zeit in Jerusalem geschehen war. Und er stellt den Jüngern diese Frage: Was denn? Und über diese Frage möchte ich einen kleinen Exkurs machen. Ich habe mir überlegt, wie hat Jesus das gesagt? Hat er gesagt: Was denn? Oder hat er gesagt: Was denn? Wie liest du die Schrift? Wie liest du die Bibel? Ein Gesetzeslehrer hat Jesus einmal versucht und hat ihn gefragt: Was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu haben? Und Jesus begegnet ihm auf seiner Ebene der Gerechtigkeit und fragt ihn: Was steht im Gesetz geschrieben? Wie liest du? Wir haben das Gesetz, das darin geschrieben steht, die Information, aber wir haben auch dieses: Wie liest du? Und ich glaube, das spricht von der Motivation, sowohl von der Motivation des Schreibers als auch von der Motivation des Lesers. Und dieser Gesetzeslehrer wollte sich letztendlich selbst rechtfertigen. Und wenn wir die Schriften lesen, wenn ich die Schriften lese, lese ich sie mit einem bestimmten Gottesbild, mit einem bestimmten Selbstbild, mit einem bestimmten Weltbild. Und das ist ein Geheimnis für mich, wie der Heilige Geist beim Lesen der Schriften kommt und das Herz Gottes, die Tiefen Gottes offenbar macht in dem Lesen der Schriften. Nicht nur die Information, sondern auch die Motivation sowohl des Schreibers als auch des Lesers wird darin offenbar und dann wird es für mich ganz persönlich. Sie aber sprachen zu ihm, Vers 20, dass von Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig im Wort und Werk vor Gott und dem ganzen Volk, und wie ihn die hohen Priester und unsere Obersten zum Todesurteil überlieferten und kreuzigten. Ich sehe darin die Verbindung zu dem Fremden ist hergestellt. Die Jünger, diesmal nicht nur einer, nicht nur Kleopas, sondern beide antworten. Vielleicht ist das auch eine Idee, warum Jesus nochmal nachhakt, nochmal fragt. Er möchte jedem dort, gerade wo er steht, begegnen und ihn abholen und mitnehmen. Und sie öffnen sich und teilen dem Fremden ihre Gedanken mit. Das mit dem Prophet und was dort geschehen ist, ist jetzt kein so ganz tiefes Geheimnis. Das ist Meinung, glaube ich, vieler dort in dem Volk gewesen. Das spielt aber für Jesus erst einmal keine Rolle. Und ich höre daraus die Motivation Gottes, dass er sich für unsere, für deine, für meine Gedanken interessiert. Und da spielt es erstmal keine Rolle, wie tief, wie brillant, wie hochtragend sie sind, sondern Gott sieht dich. Und er interessiert sich für deine Meinung. Vers 21 sagen die Jünger weiter. Wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen solle. Die Jünger öffnen sich weiter und teilen dem Fremden ihre Emotionen mit. Hoffnung im biblischen Sinn ist eine freudige Erwartung auf etwas Gutes. In diesem Fall ist es die freudige Erwartung auf die Erlösung Israels, auf ihre eigene Erlösung. Und hier mit diesen Worten geschieht auch noch etwas, ich sag mal, etwas Brisantes. Sie bekennen sich zu Jesus, zu dem, von dem sie hofften, dass er der Erlöser Israels sein würde. Und für mich, der ein Fremder mich fragt, ist es ein großes Risiko, weil Jesus wurde als Staatsfeind und Gotteslästerer hingerichtet. Und für mich ist dort einfach eine Botschaft hinter, wenn Gott dich etwas fragt, wenn du merkst, dass er an dein Herz anklopft, wenn du eine Idee, eine Ahnung von seiner Stimme hast, dann geh ein Risiko ein, dann wage etwas. Wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen solle. Doch auch bei alledem ist heute schon der dritte Tag. Der dritte Tag hat in der jüdischen Tradition, in dem Gesetz, eine wichtige Bedeutung. Denn steht geschrieben, dass auf zwei oder drei Zeugen hin eine Sache Bestand hat. Nach dem Gesetz durfte aufgrund von zwei oder drei Zeugen eine Person hingerichtet werden. Und was die Jünger hier sagen ist, der dritte Tag zeugt davon, dass der Erlöser Israels tot ist. Der dritte Tag zeugt davon, dass meine Hoffnung gestorben ist. Der dritte Tag zeugt davon, dass ich mich geirrt habe. Gott interessiert sich für alle unsere Gefühle. Nicht nur die, die wir gerne mitteilen, sondern für alle Gefühle. Weiter ab Vers 22. Aber auch einige Frauen von uns haben uns aus der Fassung gebracht, die am frühen Morgen bei der Gruft gewesen sind und als sie seinen Leib nicht fanden, kamen und sagten, dass sie auch eine Erscheinung von Engeln gesehen hätten. Die sagen, dass er lebe. Und einige von denen, die mit uns sind, gingen zu der Gruft und fanden es so, wie auch die Frauen gesagt hatten. Ihn aber sahen sie nicht. Ich mache jetzt hier eine kleine Zusammenfassung. Die Jünger haben sich persönlich geöffnet, teilen dem Fremden ihre Gedanken, ihre Gefühle und Herzensgeheimnisse mit. Und sie sprechen auch offen zu ihm über den Glauben, über den Unglauben, über den Aberglauben. Wir sind Jünger Jesu, aber wir glauben, aber die Jünger verlassen die Gemeinschaft, diese zwei Personen verlassen die Gemeinschaft der Jünger und sie verlassen den Ort des Schmerzens in Jerusalem. Und Jesus dreht dort etwas um. Jesus begegnet ihnen und führt sie in Gemeinschaft an den Ort des Geschehens, an den Ort der Schmerzen in ihrem eigenen Herzen. Und er tut es als Fremder und er tut es in einer Motivation der Liebe. Und das ist das Geheimnis, was ich da einfach sehe. Diese Begegnung mit diesem Fremden muss so durchtränkt gewesen sein von Liebe, dass diese verletzten, niedergeschlagenen, verwirrten, fassungslosen, zerstörten Jünger sich diesem Mann, diesem Menschen, der mit ihnen geht, öffnet. Vielleicht ist ja jemand unter uns, der noch gar kein Jünger Jesu ist oder der noch gar keine persönliche Beziehung zu Jesus hat, der ihn noch nicht kennt. Und trotzdem ist diese Botschaft auch für dich. Denn Jesus ist gekommen, um zu suchen und zu retten, das, was verloren ist. Und das gilt hier und heute. Nicht nur für seine Jünger, denen er nachgeht, sondern es geht für jeden Menschen. Unser Retter Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Und die Wahrheit ist nicht irgendwas, sondern die Wahrheit ist eine Person und der Name ist Jesus Christus. Ich habe überlegt, an welchem Punkt ich in dem biblischen Text den Rückweg ansetzen möchte und habe mich für diesen Punkt entschieden, obwohl das eigentliche Ziel Emmaus noch nicht erreicht ist. Und wir sind jetzt schon bei der Rückkehr. Und ich lese aus Lukas 24, die Verse 25 bis 36. Jetzt redet Jesus wieder und er sprach zu ihnen: Ihr Unverständigen und im Herzen zu träge, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Wie liest du diesen Text? Wie lese ich diesen Text? Jesus hat Jesus hatte eine Begegnung mit dem Vater, eine Begegnung mit Mose und Elia auf dem Berg der Verklärung. Drei seiner Jünger sind auch mit dabei, für die Bibelgeschichte kennen. Und auf diesem Berg spricht Gott vom Himmel her: dieser ist mein geliebter Sohn, ihn hört. Und ich glaube, dass wenn wir das Gesetz und die Propheten lesen, wenn wir die Schriften lesen, dann ist es möglich, durch den Heiligen Geist ihn zu hören, den geliebten Sohn, dass der geliebte Sohn zu finden ist in dem Gesetz und in den Propheten. Und ich glaube auch, dass wir als Kinder Gottes in die Lage versetzt sind, das Gesetz und die Propheten als geliebte Töchter und Söhne zu lesen von einem Vater, von einem Gott, der Liebe ist. Ich kann es nicht aus mir alleine heraus. Ich brauche dort Hilfe und Unterstützung durch den Heiligen Geist. Mit einem Beispielsatz möchte ich dann wieder weiter in den Text gehen. Kennt ihr diesen Satz? Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Das macht etwas deutlich. Und ich glaube, dass Jesus hier den Unverstand und die Trägheit des Herzens der Jünger mit der Wahrheit konfrontiert, um zu retten, zu befreien und zu heilen. Und an diesem Punkt ist Glaube, ist Vertrauen gefragt. Es gibt in der Bibel eine Definition für den Glauben. Die steht in Hebräer 11, Vers 1. Und Vers 3 nehme ich auch noch mit dazu. Der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft. Ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind. Nicht durch Verstehen glauben wir, sondern durch Glauben verstehen wir. Der göttliche Glaube zeigt sich meiner Meinung nach nicht nur in dem richtig oder falsch halten einer Wahrheit, sondern in einer persönlichen Beziehung zu dem, der die Wahrheit ist, zu einer Person. Die Wahrheit ist für mich nicht nur etwas Sächliches, sondern es ist etwas Persönliches, die sich in der Person Jesus Christus geoffenbart und in Gemeinschaft, in Beziehung mit uns sein möchte. Zurück zum Text, Vers 27. Und von Mose und von allen Propheten anfangend erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf, das, was ihn, den geliebten Sohn, betraf. Und ich erkenne in dieser Situation, dass Jesus Glauben freisetzt. Er sagt an einer Stelle, Johannes 6, dass seine Worte Geist und Leben sind. Und indem er ihnen die Schriften erklärt, durch Worte, die Geist und Leben sind, fällt etwas in ihren Herzen, in dem offenen und dem bereiteten Herzensboden, von dem wir heute schon durch die prophetischen Eindrücke einfach gehört haben. Nach Römer 10, 17 ist der Glaube aus der Verkündigung, aus dem Hören der Verkündigung. Und die Verkündigung ist durch das Wort Christi. Und das ist das, was wir hier sehen, was der, der das lebendige Wort ist, tut gegenüber seinen Jüngern. Und der Unglaube oder der Aberglaube der Jünger weicht dem Christusglauben. Und sie näherten sich dem Dorf, wohin sie gingen. Und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sagten: Bleibe bei uns, denn es ist gegen Abend und der Tag hat sich schon geneigt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich für mich erkannt habe in der persönlichen Jüngerschaft, in der Beziehung zu Jesus. Es braucht auch eine Beteiligung durch mich. Es braucht auch eine Beteiligung von mir in der Beziehung zu ihm. Und die Liebe, mit der Gott, mit der Jesus uns begegnet, gewährt uns immer eine Freiwilligkeit, eine freiwillige Entscheidung, wie das Ja-Wort, was ich meiner Frau einmal gesagt habe: Ja, ich will, und manchmal auch täglich erneuere, für mich selbst oder auch gegenüber meiner Frau. Bleibe bei uns, sind die Worte der Jünger. Und das ist eine Einladung in eine Verbindlichkeit, in etwas Bleibendes, vielleicht aus der Begegnung, in tatsächlich auch eine Vertiefung der Beziehung. Anhand von zwei Gebeten will ich das noch ganz kurz verdeutlichen. Vielleicht kennt ihr die Gebete. Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Ist ein richtig, richtig guter Anfang. Ich bin klein, mein Herz ist rein, soll niemand darin wohnen als Jesus allein. War für mich eine logische Konsequenz aus der Begegnung, aus dem Segen, den ich durch Jesus empfangen habe. Vers 29. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Nicht nur die flüchtige Begegnung mit der Wohltat, sondern die bleibende Beziehung mit dem Wohltäter. Jesus will bei dir, bei mir, bei uns bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch lag, nahm er Brot und segnete es, und als er es gebrochen hatte, reichte er es ihnen. Ihre Augen aber wurden aufgetan, und sie erkannten ihn, und er wurde vor ihren Augen unsichtbar. Es gibt eine Offenbarung, es gibt ein Erkennen. Verheiratete Leute wissen, was ich meine, die nur geschieht, wenn man in einer persönlichen und authentischen, in einer verbindlichen, innigen, bleibenden Beziehung ist und bleibt. Und Jesus will sich dir und mir offenbaren. Wir werden im Anschluss das Abendmahl feiern. Und ich glaube, dass Jesus sich offenbart und offenbaren will in der innigen Beziehung, dieser verbindlichen Bundesbeziehung, die er zu uns hat, wo er sein Ja als Blankoscheck über dich und über mich ausgesprochen hat. Und sie sprachen zueinander: Brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schriften öffnete? Die Liebe Gottes öffnet die Herzen und stellt eine Verbindung der Herzen her. Die Worte Jesu setzen Glauben frei und verbinden sich mit dem Glauben, der in unserem Herzen ist. Und das ist das, was eine Reaktion in uns hervorbringt. Das ist das, was die Jünger beschreiben mit dem: Brannte nicht unser Herz in uns? Und ich bin mir sicher, viele von euch könnten dort ein Zeugnis erzählen. Und sie standen zur gleichen Stunde auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Sie kehrten zurück in die Gemeinschaft der Jünger. Sie kehrten zurück an den Ort des Geschehens, der Schmerzen. Es ist etwas passiert dort auf dem Weg. Gott begegnen verändert Leben. Es gibt keine Rückkehr ohne eine Umkehr. Und die ist dort geschehen in den Herzen. Und eine Umkehr setzt Buße voraus. Buße als Gesinnungsänderung, Erneuerung des Denkens, die Verwandlung von dem Unverstand hin zu dem Verstand. Umkehr als Herzumkehr von dem Unglauben, dem Aberglauben hin zu dem Glauben. Wir lesen zweimal: Und es geschah. Und es geschah, dass Jesus ihnen nachging. Und es geschah, als er mit ihnen am Tisch war. Und zwischen diesen beiden Geschehen war es die Liebe und der Glaube Jesu, die uns befähigen, immer wieder neu ein Ja, ich will, oder auch zum ersten Mal ein Ja, ich will, auszusprechen. Er ist der Handelnde, aber er braucht unser Ja. Und er will Freiwilligkeit. Vers 33. Und sie fanden die Elf und die, die mit ihnen waren, versammelt, die sagten: Der Herr ist wirklich auferweckt worden und dem Simon erschienen. Und sie erzählten, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen erkannt worden war am Brechen des Brotes. Erinnert euch, aufgrund von zwei oder drei Zeugen besteht eine Sache. Und hier haben wir zwei Jünger, die Buße getan haben, umgekehrt sind und auf dem Rückweg sich aufgemacht haben. Und wir sehen das Zeugnis der Gemeinde, des Petrus, drei Zeugen. Und die Botschaft daraus ist: Jesus lebt. Und das ist unwandelbar und unverrückbar. Er ist auferstanden und er lebt. Während sie aber dies redeten, stand er selbst in ihrer Mitte und spricht zu ihnen: Friede euch. Gemäß der Elberfelder Konkordanz wird das Wort Frieden mit Frieden und Ruhe beschrieben. Im Gegensatz zu Streit, im Gegensatz zu Krieg, im Gegensatz zu Verwirrung und Unordnung. Frieden und Ruhe als eine Situation des ungetrübten, ungestörten Wohlseins. Das ist das Herz Gottes. Das ist das Herz des Vaters. Das ist das Herz Jesu. Friede euch. Daher wird die Botschaft der Rettung des Evangeliums des Friedens genannt. Ich bin alt genug, um zu erkennen, dass es ein Weg ist, den jeder von uns geht. Viele von euch länger als ich, vielleicht einige auch kürzer. Und vielleicht ist ja auch jemand, der mit Jesus noch nicht auf dem Weg ist. Aber eins kann ich jetzt für mich selbst bezeugen. Der Friede Gottes ist die Anwesenheit des Friedefürstens zu jeder Zeit und an jedem Ort. Und er ist es, der mich immer wieder neu an sein Herz erinnert. Er ist es, der es immer wieder schafft, mein Herz zu berühren, dass seine Liebe mich trifft, dass ich spüre, dass mein Herz brennt, dass sein Glaube in meine Unmöglichkeiten hineinkommt, sodass ich neue und frische Hoffnung finde und Kraft, mich auf den Weg zu machen, auf dem Weg zu bleiben. Daher wird die Botschaft der Rettung des Evangeliums des Friedens genannt. Ich habe noch zwei Eindrücke, die ich gerne weitergeben möchte. Mit diesen Eindrücken quasi in eine Gebetszeit zu gehen. Ich habe es mal erlebt. Ich glaube, Ralf, du warst das, der gesagt hat, wenn dich die Botschaft, wenn dich Jesus berührt, wenn du etwas in deinem Herzen spürst, dann mach es doch deutlich für uns, dass du aufstehst an deinem Platz. Und dann können die Leute, die neben dir sind, für dich beten. Und in dieser Gebetszeit übergebe ich dann wieder an Gabi. Dann können wir uns den Friedensgruß weitergeben. Ich übersetze es mal frei. Der sagt, egal wo du gerade drin steckst, egal was du denkst, egal was du fühlst, egal wohin du unterwegs bist oder auch nicht, der Friedefürst ist mit dir. Und dann werden wir zusammen das Abendmahl feiern. Und zwar, ich hatte den Eindruck, ich weiß nicht, ob es für eine Person ist oder für ein Ehepaar, auf jeden Fall für mich trifft dieser Eindruck zu, ein Ehepaar, einzelne Personen, die kinderlos sind und wo Gott neue Hoffnung einfach geben möchte. Und dafür würde ich gerne einfach kurz von hier von hier beten. Ich danke dir, Jesus, dass du uns zu einer lebendigen Hoffnung wiedergeboren hast, weil du auferstanden bist von den Toten. Und in deinem Namen setze ich jetzt diese lebendige Hoffnung frei über die Personen, die das für sich ergreifen wollen. Ich danke, dass deine Hoffnung nicht zu Schanden werden lässt. Ich danke, dass deine Hoffnung lebendig ist. Und so bete ich, dass das neues Leben in diese Hoffnung eingewickelt in dieses Leben der Menschen hineinkommt. Und proklamiere, Jesus, in deinem Namen Auferstehung über den unerfüllten Kinderwunsch. Amen. Und der zweite Eindruck, also wenn es dich anspricht, kannst du gleich, wenn wir hier Friedensgruß und so, kannst du das gerne weitergeben, weitersagen. Und der zweite Eindruck war, dass es eine Person oder eine Gruppe von Personen gibt, denen Gott sagen möchte, komm zurück in Gemeinschaft. Ich habe einen Segen, ich habe eine Verheißung für dich, den ich dir gerne in Gemeinde geben möchte. Klammer auf, ich persönlich glaube, dass es Segen für mich gibt, den ich nur in Gemeinschaft empfangen kann. Klammer zu. Bete ich auch einfach mal kurz und dann aufstehen, sagen, ich möchte Gebet, Friedensgruß und dann ja, sind da alle noch so, bleibt noch dabei? Okay. Ich danke dir, Vater, dass dein Herz für Gemeinschaft schlägt und dass wir in Gemeinschaft auch geboren wurden. Und so bete ich für diese Menschen, für diese Menschengruppe und rufe Jesus in deinem Namen. Komm zurück in Gemeinschaft. Ich rufe hervor, dass der Glauben an den segnenden Gott, nicht den lieben Gott, sondern den liebenden Gott, dass er hervorkommt und ich rufe aus, dass eine Verheißung lebendig ist und für dich bereit liegt, die Gott dir in Gemeinschaft, in Gemeinde geben will. Amen.